Ja, wir wollen auch dieses Mal wieder mit einem Rückblick beginnen, weil jede Einheit ist ja in sich schon geschlossen, aber ein besonderer Wert ist es natürlich, wenn man so die Summe, die Einheiten in Summe nimmt. Und tatsächlich glaube ich, dass zum Teil wirklich ganz außerordentliche Grundsteine darin sind für unsere Nachfolge, unsere Beziehung mit dem Herrn. Und so komme ich mal so zu einem Knackpunkt des letzten Abends. Dieser Umstand, nicht nur wer ist der Heilige Geist, sondern wie ist der Heilige Geist? Wir haben uns damit beschäftigt, dass nicht hier ist Jesus und da ist der Heilige Geist, sondern dass der dreieinige Gott, dass wir das, was wir offenbart bekommen haben durch Jesus, wie Jesus ist, dass wir das auf den Heiligen Geist übertragen können. Ein Kernvers dafür war, wenn nicht der Kernvers ist, den Jesus selbst sagt, er spricht über den Heiligen Geist und sagt in Johannes 14, Vers 18, ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch, zu dem Zeitpunkt, als er sagt, dass er weggehen wird. Dass er weggehen wird und damit ist die Himmelfahrt gemeint und dass er auffahren wird zum Vater. Und wir gemerkt haben, irgendwie ist das ja ein bisschen unlogisch, irgendwie kann es sein, er geht weg, aber dann, ich komme zu euch und es löst sich auf, dass der Heilige Geist nicht die andere Person ist, sondern dass Gott dreieinig ist und Jesus in seinem Geist kommt. Und das Wundervolle ist, und das ist eine Herrlichkeit des neuen Bundes, des neuen Testamentes, eben zu jedem weltweit. Damals war Jesus in Israel aktiv. Er hatte eine Schar von besonderen Leuten um sich geschart, die haben ihn direkt eins zu eins erlebt. Aber jetzt, ob es Norwegen ist, ob es Nigeria ist, Madagaskar, Brasilien, Kanada, egal wo, jetzt Milliarden Menschen mit ihm. Das ist der Hammer. Deswegen ist es gut, dass ich gehe, damit er kommt. Denn er kann das weltweit tun. Das ist deswegen auch für dich und für mich. Und deswegen, dass wir dem Heiligen Geist wirklich vertrauen können, dass wir dann wissen, mit wem wir es zu tun haben. Eben nicht nur ein Geist, der Kraft und der Schöpfer und Gaben gibt und Offenbarung. Wundervolle Dinge tut der Heilige Geist, tun aber auch andere Geister. Auch andere Geister offenbaren, andere Geister haben Kraft und auch der Feind kann auch ein Stück heilen. Das macht es manchmal ein bisschen kompliziert. Aber der Feind ist nicht barmherzig. Der Feind ist nicht sanftmütig. Der Feind ist nicht voller Liebe und Gottesfurcht. Das ist Jesus. Und das ist im Heiligen Geist. Und so wird dieser Geist klar erkennbar. Und wenn wir die Geister prüfen müssen, wenn wir checken müssen, was geht hier ab, dass wir dann schauen, okay, ist der Charakter Jesu wirklich da? Mit dem Heiligen Geist haben wir also eine Basis, dem Heiligen Geist zu vertrauen und ihn in unserem Leben und Herz zu lassen. Weil wir natürlich nicht jeden und alles da reinlassen dürfen. Gott bewahre. Es muss vertrauenswürdig sein und der Heilige Geist ist vertrauenswürdig, weil er den Charakter Jesu Christi hat. Und letztendlich heißen wir mit dem Heiligen Geist, damit auch Jesus selbst den Retter in uns willkommen. Denn das Rettungswerk gilt nicht nur dafür, unsere Sünden zu vergeben und uns in die Ewigkeit zu bringen. Das Rettungswerk Jesu heißt auch, unseren Kopf und die Lehre in uns, das, was wir denken, zu verändern, heißt uns auch zu heilen, wo unsere Seele kaputt gegangen ist. Ja? Das Heil ist der Heilland. Er bringt uns in ein Heil hinein. Ne? Vergebung ist ein Teil des Heils, aber das Heil ist größer. Es ist auch Reinigung, Identität, Zugehörigkeit und. Und das bringt der Heilige Geist hervor. Und vor allen Dingen, wie Jesus auch sagt, er wird mich verherrlichen. Er macht Jesus groß. Halleluja, der Heilige Geist macht Jesus groß, den Retter. Okay. Und in Ergänzung zu Johannes 14, 18 möchte ich auch drei Verse mitgeben, das zu unterstreichen, die in anderer Weise genau dasselbe unterstreichen. Der Heilige Geist hat den Charakter Jesu. Nämlich 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Vielleicht hast du das noch nicht so zusammengedacht, aber denk das jetzt mal mit dem gerade Gesagten zusammen. Jesus und der Heilige Geist sind eins. Wenn Jesus was für ein Charakter, was für eine Persönlichkeit hat Jesus? Können wir das sagen? Er kommt in dein Leben, er bringt dir keine Furcht, sondern Jesus bringt dir Kraft, Liebe und Besonnenheit. Das ist das, was wir uns bei den Jüngern angucken können im Neuen Testament. Ja, so bringt der Heilige Geist Liebe, Besonnenheit und Kraft. Genauso Römer 8, Vers 15, eine Beschreibung über den Heiligen Geist in Gleichheit mit dem Charakter, was Jesus tut. Dort heißt es Römer 8, Vers 15, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Denn das tut Jesus. Er nimmt die Knechtschaft weg und führt in Freiheit. Aber nicht eine lose, beliebige und ich mache, was ich will, Freiheit, sondern wie er auch als Sohn frei gewesen ist, in Verbindung mit dem Vater. Auch in einem guten Gebot. Nicht als ein Gebot, was mich knechtet und drückt, sondern als etwas, das ist ein erstrebenswerter Weg zu leben, wo ich nicht untreu bin, ein Lügner und so weiter, sondern dem folge, weil Jesus in mir weiter Gestalt gewinnt. Und auch der nächste Vers, Römer 8, Vers 16, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wir können nicht, wie die Frau am Jakobsbrunnen, ist eine der wundervollsten Geschichten im Neuen Testament. Ich liebe diese Geschichte, Johannes 4, Jesus und die Frau am Jakobsbrunnen. Diese Frau, moralisch gescheitert, einsam, sie geht mittags in der heißen Sonne, keiner geht im Orient zur Mittagssonne schwere Wasserkrüge schleppen oder so, aber dann nicht im Spott zu sein, das ist ihr Leben. Und sie begegnet Jesus, ich mache diese Megageschichte sehr kurz, begegnet ihr, die beiden reden dann mal eben kurz über Anbetung, ist ja ganz normal in solchen Fällen, ja, und boah, ein riesen Turnaround. Und diese Frau, die diese Vergangenheit hat, wird die Evangelistin in diesem Dorf. Und sie erzählt, ich habe Jesus, den Retter getroffen und ein ganzes Dorf kommt da zum Glauben. Welch eine Geschichte, weil Jesus es verändert, ein Leben wirklich neu macht und aufrichtet. Das können wir so nicht eins zu eins erleben, aber durch seinen Geist können wir es eben doch erleben, dass er auch heute in das Leben von Menschen kommt und es total umdrehen kann. Halleluja. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und Dinge, wie bei dieser Frau aus Johannes 4 tut, der, wo ein Leben neu aufgerichtet, gereinigt, ausgerichtet wird und er dir Zeugnis gibt, du gehörst zu mir. Er uns lehrt, der Heilige Geist, und du kommst in die Familie Gottes, du bist sein Kind. Der Heilige Geist tut die Werke, die wir im Neuen Testament bei Jesus schon gesehen haben, in der Breite über die Zeit weltweit. Und so lasst uns den Heiligen Geist willkommen heißen, weil wir Jesus willkommen heißen. Nicht Jesus auf der einen Seite, der Heilige Geist auf der anderen Seite, sondern zusammen der dreieinige Gott. Soweit als Rückblick im Schnelldurchlauf. Wer sagt, ui, das war jetzt aber hurtig, hat vollkommen recht, weil es war eine flotte Zusammenfassung des letzten Abends. Aber man kann ja auf unserer ehrenwerten Homepage, ein Dank an die Technik, die das immer so schön unterstützt, danke, kann man das in Ruhe nochmal nachhören. Man kann sich vielleicht das Handout dazu nehmen, man kann das nochmal nachschauen. Auch wenn ihr mit jemandem drüber redet, der vielleicht an dem Abend nicht dabei war, könnt ihr ihm auch sagen, hier, guck dir das Handout und so, hör es nach. Greift es im Hauskreis nochmal auf und geht da nochmal rein. Okay. Heute Abend haben wir ein nächstes Thema und heute Abend geht es hierum. Gnadengaben oder Geistesgaben, wozu gibt der Herr die Charismen? Wozu gibt der Herr die Charismen? Und dann würde ich mal hoffen, oder wir wollen jetzt mal eine kleine Sammlung machen, was jetzt uns mal so, ein kleines Brainstorming, lieber Andrea, ob du vielleicht Lust hast, wieder ein bisschen zu schreiben. Du machst das einfach gut. Ich meine, an mir ist eben doch auch ein gewisser Arzt vorbeigegangen. Genau. Aber mit Jesus zusammen bin ich dann doch auch in der Medizin tätig, mehr für den inneren Menschen. Aber okay, ihr wisst, was ich meine. Okay, Geistesgaben, Charismen. Was fällt euch ein? Mal gucken, wie viel wir zusammenkriegen. Wollen wir mal so schauen? Wer kann was sagen? Was kennt ihr für Geistesgaben, sage ich jetzt mal? Begriffliche klären wir später. Wer sich jetzt wundert, warum sagt der Mike jetzt doch Geistesgaben? Zungenrede. Okay, Zungenrede. Wird auch Sprachenrede genannt, Sprachengebet. Das sind so unterschiedliche Begrifflichkeiten, die so verwendet werden, aber für diese eine Gabe, die Gott gibt. Okay, was haben wir noch? Prophetie. Mach mal bitte einen Querstrich Weissagung, weil Prophetie auch oft, sage ich mal, als Sammelbegriff verwendet wird. Deswegen, um das ein bisschen zu spezifizieren. Genau. Okay, was haben wir noch? Lehre. Die Gabe der Lehre, meinst du? Okay, die Gabe der Lehre. Hirtendienst. Unterscheidung der Geister. Sehr gut. Ist schon etwas, wenn man die Frage stellt, was nicht zwingend kommt, wobei es natürlich so bedeutsam ist, eine so bedeutsame Gabe. Haben wir noch was? Ja, Sonja, ruhig, kühn, was möchtest du sagen? Ja. Wir schreiben einfach mal um der Deutlichkeit der Heilungen. Ist es ein Plural? Steht da die Gabe der Heilungen? Steht dort, genau. Jetzt nicht für die Heilung, ist vollkommen in Ordnung, nur es ist natürlich interessant, warum da ein Plural steht. Okay, was haben wir noch? Ist schon mal ziemlich gut. Schon. Bitte? Gut, Marco, sehr gut, sehr gut. Ja, ja. Jetzt muss man den Marco, wenn er jetzt hier schon so rumglänzt und so, wo hast du das her mit dem Dienen? Also nochmal so kurz, weil... Bei Kerstin oder als ich zu Besuch war? Okay. Gut, Punkt für die Jugend, Punkt für Kerstin, sehr gut. Noch was? Leiden? Leiten, ja. Leiten, gut. Glaube. Glaube. Jetzt muss ich die Jugendleiterin da hinten noch mal kurz fragen bei dem Thema Dienen. Wovon hast du das abgeleitet? Weil das kann man so und so verstehen. Also es ist richtig, aber... Weil es steht nicht wortwörtlich dienen da, da steht was. Die meinst du? Okay. Dann mache ich mal Querstrich helfen. Aber es kommt aufs selbe raus. Das steht helfen, aber dienen ist noch mehr die Gesinnung, in der man das tut. Von daher passt das schon so. Deswegen die Konkretion, weil man könnte auch noch was anderes verstehen, aber okay. Was anderes Richtiges verstehen. Barmherzigkeit? Ja. Mensch, ihr seid wirklich richtig gut. Denn es ist eine Sache bei diesem Thema mit den Charismen, dass es so gewisse Dinge gibt, die gängige Missverständnisse oder sag ich mal so ein bisschen so Löcher in der Lehre und zum Teil auch, dass es dann so 4, 5 gibt und dann ist eben schon Schluss. Und das ist natürlich schon mal ziemlich gut. Ich weiß, haben wir schon hier bald 10 Stück hier, oder? Okay, wir machen das mal so weit. Auslegung. Auslegung der Sprachenrede, sehr gut. Nee, ist nicht, ist eine eigene. Warum brauche ich jetzt eigenes? Weil es ist wichtig, das zu wissen. Auch ein Punkt, der super oft wieder übersehen wird, dass das Thema Auslegung eigentlich eine der mit am wenigsten praktizierten. Ich glaube, da kommt nur noch Wunderwirkung hinter, ne, dass das noch weniger ist. Und okay, Auslegung der Zungenrede. Okay, prima. Mal soweit die Sammlung. Wir gucken mal ein bisschen weiter. Okay, ich danke dir. Dann schauen wir mal, nachdem jetzt ganz wichtig, und das bitte ich euch auch nochmal wirklich ein bisschen im Hinterkopf zu behalten, die Basis aus Jesu Worten im Evangelium gelegt ist. Ne? In Johannes 14, Johannes 16, das ist die Basis für das ganze Thema. Es ist jetzt praktisch, gehen wir jetzt in die Briefe von Paulus, um praktisch darauf aufzubauen. Es ist aber ganz elementar, dass Jesus den Rahmen setzt und die Richtung und dann die Lehre von Paulus dazu kommt. Okay. Und ich schaue jetzt mal mit euch in einen Schlüsseltext für die Charismen, wobei dieser Text der ersten Aufzählung dessen, was es alles für Gaben gibt, vorausgeht und ganz Interessantes über die Gaben erzählt und beschreibt. So, der Text ist ein bisschen verändert, ich lese ihn einfach mal. Über die Geistlichkeiten. 1. Korinther 12, 1 bis 5, ich erläutere das gleich. Über die Geistlichkeiten aber will ich euch Brüder und Schwestern nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, als ihr Heiden wart, zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen. Darum tue ich euch kund, dass niemand, der durch den Geist Gottes redet, sagt, verflucht sei Jesus. Und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, außer durch den Heiligen Geist. Es sind verschiedene Gaben, Klammer Charismaton, aber es ist ein Geist und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Okay. Jetzt kommen wir dazu, ein bisschen so das Wesen dieser Gaben ein bisschen so zu verstehen. Okay. Nun steht da oben was ganz Komisches, ne? Da steht ja Geistlichkeit und davor habe ich euch sehr groß den griechischen Begriff geschrieben. Weil das ist so ein bisschen wie, als wenn du eine Karte hast, dass du weißt, wo der Nordpol ist. Und jetzt wird es eben interessant. Da steht ganz oft in den Bibeln Geistesgaben. Über die Geistesgaben aber sage ich euch. Das heißt, wenn du eine normale Lutherbibel aufschlägst, steht da, über die Geistesgaben sage ich euch. Das ist nicht falsch. Was hier im Griechischen steht, Pneumatikon, ist ein substantiviertes Adjektiv. Also wie du ein Adjektiv hast, ein Wie-Wort, was man dann zu einem Hauptwort machen kann, wie grün, die Grünen, alt, die Alten oder so. So steht da praktisch geistlich und da muss man gucken, was ist das für ein Hauptwort, Geistlichkeiten oder die Geistlichen und so. Ja? Zu sagen, Geistesgaben ist nicht voll falsch, weil der Heilige Geist schon was bringt, hat aber ein bisschen eine Krücke, eine Undeutlichkeit. Und jetzt wird es interessant. Wenn man über die Geistesgaben spricht, die haben ja zum Teil nicht den besten Ruf in der Gemeinde, so unsicher, wie geht man damit um, was meistens, wird es immer als Geistesgaben im Geist, als wenn dort das so stehen würde, ja, es steht aber Geistlichkeiten, dann über, das heißt praktisch über das Geistliche sage ich euch. Und wenn wir, die Gaben heißen aber, kommen aber von Charis und Charis heißt Gnade. Charis heißt Gnade. Charismata oder hier Charismaton. So, und das ist der große Punkt. Denke ich in Gnade, Gottes Gnade, gibt mir Gnade für die Gnade oder denke ich in Geist? Kommt aus dem Geist, für meinen Geist, in den Geist. Und genau das ist das Problem, warum wir in der Kirchengeschichte so viel Problem haben, dass es vergeistlicht wird oder es ist ganz geistlich, es ist ganz diffus. Als wenn es Geistesgaben wären. Es sind aber Gnadengaben. Auch wenn du jetzt zum Beispiel eine Elberfelder Bibel nimmst, eine Mengeübersetzung oder manche andere, die näher am Urtext sind, steht da auch Gnadengaben. Das ist also nicht meine Idee, sondern ich weise auf einen feinen Übersetzungsunterschied hin, der es aber dann in der Gemeindepraxis in sich hat. Denke ich, es geht immer nur um Geist, um Geist, um Geist. Und dann kann viel Unordnung entstehen. Gerade wenn man jetzt auch, was wir jetzt die ersten zwei Abende gemacht haben, das nicht sauber bei Jesus eingetütet hat. Dann gibt es das, was man aus charismatischer Szene gibt. Oder gibt es einen Geist, oder gibt es einen Eindruck, der Herr hat gesagt, was ich was und so weiter. Und nicht eine ordentliche Gründung. Okay, wir schauen mal, warum sind die eigentlich gegeben von Gott? Weil ganz oft geht eine Lehre auch darüber, erzählen wir die mal auf, was es alles gibt. So. Aber wenn es interessant, wie geht es in der Bibel los? Und in der Bibel geht es los, dass die Not beschrieben wird. Die Not ist nämlich das, was hier steht. Aber ich will euch nicht in Unwissenheit lassen. Und Vers 2, ihr wisst, als ihr Heiden wart, zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen. Es zog euch mit Macht zu den stummen Götzen. Und jeder, der jetzt nicht so ein Geburtsbaptist ist, sondern so ein bisschen erlebt hat, man kann auch ohne Jesus leben, weiß, was diese Macht ist. Man kommt nämlich nicht einfach so zu Jesus. Es gibt ordentliche Widerstände. Dann gibt es Unglauben, dann gibt es Lüge, dann gibt es Fluch, dann gibt es dies und das. Man ist aber an andere Dinge gebunden, an Menschen gebunden, an Mammon gebunden, an dies und das gebunden. Das ist ein Grundproblem von uns Menschen, dass wir denken, wir sind irgendwie frei und ich mache mal, was ich will. Es ist nur die Frage, welchen Herrn wir haben. Haben wir Jesus als Herrn? Und wenn wir den nicht haben, dann haben wir andere Herren, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Der unerlöste Mensch denkt, er ist frei, ist er aber gar nicht. Die Bibel sagt, uns sind geknechtet. Wir leben in Finsternis. So. Als ihr in Heiden wart, zog es euch in Macht zu den stummen Götzen. Das ist das, was wir erleben, wenn wir Menschen auch erreichen wollen aus der Gemeinde. Kann der nicht zum Glauben kommen? Dann betest du dir die Finger wund, weil du willst und hoffst, dass dein Bruder, dein Freund, dein was ich was, möge er doch zum Glauben kommen. Hat man eingeladen, hat gesagt, ja, ich komme jetzt auch zum Alpha-Kurs, ich komme jetzt da und kam dann doch nicht. Ach, jetzt haben wir so oft gesagt, der will irgendwie nicht. Was wir verstehen müssen, es gibt eine unsichtbare Welt, wo viele Kräfte wirkt, wo es eine Macht gibt, die dem entgegensteht. So, das ist die Grundsituation. Es gibt Macht, die Jesus entgegensteht, Macht, die dem Geist und Guten entgegensteht. Das wird hier beschrieben. Als ihr Heiden wart, zog es euch in Macht zu den stummen Götzen. Deswegen braucht es eine Gegenmacht. Und deswegen kommt der Heilige Geist zu uns und deswegen gibt es die Gnaden. Weil Gott nicht sagt, tja, müssen wir mal gucken, wie wir das schaffen, sondern Gott rüstet seine Gemeinde aus, damit wir Dienst tun können, der was verändert. Dass wir Menschen erreichen können, die in Finsternis sind, die Jesus nicht kennen. Versteht ihr? Gott vertraut Gaben an, nicht einfach als Schmuck und so viel besser, ein bisschen mehr können, ist auch nicht verkehrt, sondern als nötige Gnadenkraft, als Ressourcen, dass wir Menschen auch erreichen können, dass sie frei werden von dieser Macht der stummen Götzen. Vers 3, darum tue ich euch kund, dass niemand, der durch den Geist Gottes redet, sagt, verflucht sei Jesus, und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, außer durch den Heiligen Geist. Was soll denn das? Es geht also um Macht, um wirkliche Wirkungskraft. Und jetzt zu sagen, es gibt, Christ ist nicht einfach, weil können ja viele behaupten. Und manchmal muss man sich tatsächlich fragen, gehört er wirklich zum Herrn oder gehört er nicht? Und hier steht also etwas, okay, das und das kann niemand sagen, vor allen Dingen als jemand, der dann sagt, Jesus ist der Herr, kann man ohne den Heiligen Geist nicht sagen. Und dann, wenn praktisch diese Machtthematik verhandelt ist, dann kommt es zu der Aufzählung. Dass wir das immer wissen, die Gnadengaben, Charismen, oder meinetwegen nennen sie doch Geistesgaben, wenn du, ne, sind eine notwendige Kraftausstattung, dass wir was verändern können, dass wir was bewegen. Hast du es vielleicht auch schon mal gemacht, eine Evangelisation gemacht und kein Mensch hat sich bekehrt? Wir haben Pro Christ gemacht, ne? Damals vor 20, 25 Jahren Pro Christ gemacht, mehrere Tage, wirklich 20, 30 Mitarbeiter aktiv und. Und wir waren dankbar, wenn ein Mensch sich bekehrt hat, der es auch wert war. Natürlich, der Mensch war es wert. Aber irgendwie habe ich in meinem Herzen gemerkt, okay, ich könnte mir vorstellen, dass Gott gedacht hätte, wenn es 2 gewesen wären, 5 oder 10 gewesen wären. Ne? Also, ja, es ist gut, wenn wir bescheiden sind, es ist gut, wenn wir dankbar sind, wenn wir gut, was wir den einzelnen Menschen achten. Jesus wäre auch für dich allein am Kreuz gestorben. Amen. Aber dass wir nicht eine falsche Bescheidenheit haben, weil wir das Thema Kraft nicht verstanden haben. Und dass wir die Ausrüstung nicht schätzen. Die Gnadengaben sind nötig für die Lehre, für die Hilfe, für den Glauben, für die Heilung und so weiter. Ja, also das ist das Potenzial dieses Themas. Jetzt gehe ich mal weiter und jetzt, ich habe schon ein bisschen wieder ein Stück eingestiegen, Geistesgaben oder Gnadengaben. Und was mir wichtig ist, auf die Zentralität der Gnade hinzukommen. Es geht nicht um irgendein geistliches Thema, wo ich mir als Christ dann überlege, okay, so die pfingstlerische Richtung ist nicht so meins und was ich was, sondern so, wie es die ersten beiden Abende schon gesagt hat. Wir ankern bei Jesus, wir hören ihm zu, nehmen sein Wort und wollen sein Wort tun. Und wenn er den Heiligen Geist sendet, wollen wir sagen, okay, Jesus, wenn das dein Plan ist, wenn es deine Architektur ist und so, dann nehmen wir das wirklich mit. Und die Dinge heißen im Griechischen, ob sie jetzt im Korintherbrief genannt sind oder im Römer, wir kommen gleich noch zur Römerstelle auch, heißen sie Charismata. Deswegen habe ich das so groß geschrieben. Charis heißt im Griechischen Gnade. Aus der Gnade ist es uns gegeben. Wenn ich das ein bisschen verstanden habe, ist das auch ein guter Schutz gegen Hochmut, was ich nicht alles kann und habe. Wenn mir klar ist, das kommt aus der Gnade. Wenn ich dann weiter verstehe, das ist etwas, was die Gnade Gottes in mir wirken lässt und dass die Gnade Gottes rausfließen kann. Umso besser, dass ich auch nicht durcheinander komme. Vielleicht kennt ihr das ja auch. So Neiden, oh, was der nicht kann, oh, wie die jetzt und so das macht und so weiter. Das Thema Neid, so Dinge, was Christen auch durchaus schädigt. Und dass Gnade wirken kann. Was hat dich gerettet? Gnade. Natürlich ist es die Gnade in Gottes Herz. Es ist die Gnade durch das Kreuzesgeschehen, dass du begnadigt bist. Aber es ist auch Gnadenkraft, die dich gerettet hat. Bist du vielleicht genauso ein Mensch wie ich, der es gehört hat, den man mitgenommen hat und der es dann nicht gecheckt hat. Den man wieder mitnehmen musste, dem man es nochmal erzählt hat, wie man gebetet hat. Dann hat er gerade irgendwie mal, okay, mit Jesus, ja, so ein Bekehrungsgebet gesprochen. Dann war ich wieder unsicher, weiß ich nicht, ob das jetzt so ist und so weiter. Und man ist mir wieder nachgegangen, hat wieder für mich gebetet, ja, wo es echt ein Ding war, gerettet zu werden. War das bei dir vielleicht auch so? War das vielleicht bei dir auch so? Und was ist die Änderung? War es deine Kraft, dein Wille und weil du doch eigentlich gut bist? Oder kannst du nur sagen, irgendwie hat es doch Gott mit mir geschafft? Danke für seine Kraft. Danke für seine Gnade. Versteht ihr? Und dass du an dem Platz, wie du hingestellt bist in Gottes Reich. Und du musst hier nicht vorne stehen, ja? Sondern einfach nur, dass du gesendet bist von Jesus, ob du dann Kaffee kochst, ob du lehrst, ob du einen Hauskreis leitest, ob du Carsten bei der Technik hilfst und so oder so, ja, ist es, ja, dass du mit Jesus sagst, ich bin da, mit dem, was du mir gibst, dass Gnade in dir arbeiten kann. Das ist der Sinn und Zweck. Und deswegen sind sie eigentlich auch unverzichtbar. Weil ich denke, das kennen wir alles. Man macht einen riesen Zinnober in Gemeinde, aber irgendwie kommt es nicht an. Das ist ganz wichtig, ganz oft reden wir dann über der Inhalt und die Struktur und so. Ja, das stimmt. Inhalt und Struktur sind natürlich total wichtig. Aber mindestens genauso wichtig ist das Thema Kraft. Ist eigentlich Kraft da? Deswegen ist auch so entscheidend, dass wir beten. Es ist toll, wenn wir Kreativität in unserer Gemeindearbeit haben und tolle Strukturen, was ich was und so. Aber wir brauchen echt Kraft. Und die kommt durch Gnade. Dass wir beten, dass wir es suchen und dass wir natürlich die Gnadenausrüstung nehmen. Ich habe hier mal was aufgeschrieben. Das kam ja vorhin noch in der Vorbereitung. Ich hoffe, das sieht man. Das ist jetzt nicht so eine schöne Folie, als wenn das Vanessa gemacht hätte. Das wäre was ganz anderes, nicht wahr? So, aber ich hoffe doch mal mit herkömmlichen analogen Mitteln doch nochmal ein kleines Ausrufezeichen zu setzen. Also Sinn der Charismen, dass Gnade helfen kann. Dass Menschen, dass Gnade wirken kann. Gnade zu zeigen. Wir haben eine Gnadenbotschaft, aber vielleicht kennt ihr das auch. Dieses ist aber irgendwie, kennt ihr das, wenn ein Blinder, also wenn man dieses Wort, es redet wie ein Blinder von Farben. Wir können sagen, oh Jesus, der liebt dich total und Jesus ist für dich gestorben und was ich was, das ist der richtige Text, ja, der richtige Inhalt. Aber kommt das aus seinem Herzen, dass das selber erlebt hat und selber richtig glaubt oder ist nur für Wahrheit? Ich würde damit sagen, dieses, welche Kraft steckt hinter den Worten? Ist es Herzensüberzeugung? Und dazu kommt der Heilige Geist, der in dir wirkt und der Gnadengabe in dir gibt, dass er dich stärkt, dass Gnade durch dich scheinen kann. Und dass andere auch Gnade erleben können. Das ist dieses Wort, was man damals bei Jesus sagte, ne? Wo es dann heißt, er redet nicht wie die Schriftgelehrten, sondern wie einer, der Vollmacht hat. Natürlich war auch der Sohn Gottes, aber der war natürlich auch voller Gnadengabe. Ja, in ihm war alles drin, die Fülle. Und vielleicht kennst du es auch. Du kommst in einen Hauskreis und Gnade wird spürbar. Es ist eine Verkündigung. Gnade wird spürbar. Es ist ein Hirtendienst und die Gnade Jesus scheint durch diesen Menschen, der Hirtendienst ausübt. Ja? Heißt, wir haben eine Gnadenbotschaft und dadurch, dass diese Gnadengaben wirken, dass Jesus dadurch in uns ist, strahlt das in uns. Ja? Strahlkraft. Ihr kennt das Wort, das Jesus sagt, seid Licht in dieser Welt. Ja? Habt ihr bestimmt gehört. Und wir wissen auch, das kann ziemlich anstrengend sein. Wenn man überlegt, wie mache ich das selber? Irgendwie muss es mit Jesus zusammenkommen. Das ist eine Antwort, wie es passiert. Dass er in uns wirklich Raum hat im Heiligen Geist und dass diese Gnadengaben, die er seiner Gemeinde gibt und er lässt kein Kind aus. Du hast mindestens eine Gabe, weil Gott treu ist. Vielleicht kennst du sie noch nicht. Die meisten haben mehr als eine, mehr als zwei Gaben. Ja? Vielleicht ist dir das noch nicht so ganz klar. Aber Gott gibt Gnadengaben, wenn du Gottes Kind bist, weil es ist seine Art, wie er Gemeinde geschaffen hat. Das ist strahlend. Ihr kennt, denke ich, auch den Begriff einer charismatischen Persönlichkeit, oder? Wenn wir von einer charismatischen, da muss man gar nicht Christ sein, es gibt es auch so, dass es charismatische Menschen gibt, die haben eine Ausstrahlung. Und damit ist nicht einfach gemeint, die sind besonders hübsch oder besonders klug, das kann dabei sein, da ist etwas, was aus ihnen irgendwie strahlt. Ja, Gnade, man spricht auch von, jemand ist begnadet. Zum Beispiel ein Musiker kann begnadet sein und so. So in der Richtung ist es gemeint, dass durch Jesus in uns etwas gelegt ist und dann weiter in uns gelegt wird, zunimmt, dass das strahlt. Und jemand plötzlich merkt, da ist irgendwas anders. Es ist super wichtig, was wir sagen, ja? Aber es reicht nicht. Es reicht nicht. Es steht sogar geschrieben im Korintherbrief, mein Reich besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Und es ist so wichtig, dass wir immer wieder auch nach der Kraft fragen. Und hier ist Ausrüstung. Also, der Sinn und Zweck der Charismen. Und deswegen lege ich jedem ans Herz, von Gnadengaben zu sprechen. Ne? Charis, Gnade, Gnadengabe. Geistesgabe ist auch deswegen nicht so glücklich als Begriff, weil der Heilige Geist so viel anderes gibt. Er gibt eben auch Offenbarung. Der Heilige Geist gießt die Liebe Gottes in unser Herzen auf. Er leitet uns. Der Heilige Geist tut so viel, das ist alles Geistesgabe des Geistes. Wenn aber die Bibel einen eigenen Begriff, nämlich Charismata, wählt und eine spezielle Lehre hier gibt, wie jetzt da dargestellt, ist es doch gut, der Bibel gut zuzuhören. Ne? Nicht, was passt auch und so, sondern was trifft. Und deswegen ist der Begriff Gnadengabe in sich, wenn man das so ein bisschen, wie ich gerade versucht habe, zu erläutern, sehr hilfreich einfach, sehr hilfreich. Und jetzt schauen wir mal ein bisschen genauer hin, welche Gnadengaben es so gibt Und ich habe, so, und wer das jetzt mitschreiben will, der braucht so ungefähr 20, also Platz für 20 Worte. Okay? Okay. Also, der erste Text, beliebt und oft genannt, 1. Korinther 12, die Verse 7 bis 11. Und ich gehe das jetzt mal durch und werde jede Gnadengabe so ein bisschen erläutern, dass man so ein bisschen Idee hat. Bei vielen ist es klar, da kann ich es sehr schnell machen. Bei manchen ist es vielleicht nicht so klar, was heißt denn diese Gnadengabe eigentlich? Also, durch einen jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller, ne, ist auch keine Individualnummer und meine persönliche Verschönerung und so weiter, zum Nutzen aller. Ich werde selber gesegnet, aber es ist zum Segen und wie eine Art Konzert. Vers 8 weiter. Dem einen wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben. Ich mache es mal Vers für Vers. Dem anderen ein Wort der Erkenntnis durch denselben Geist. Denn Geweisheit ist klar, die Weisheit, wie Dinge funktionieren, die Weisheit, was man tun sollte. Weisheit, denke ich, ist ein gängiger Begriff, muss man nicht zu sagen. Dem anderen ein Wort der Erkenntnis. Erkenntnis im Gegensatz zur Weisheit ist mehr, was ist es denn jetzt konkret? Der Durchblick, die Natur der Sache zu sehen. Also bis hin auch, wenn diese Gabe praktiziert wird, passiert das oft durch Worte, durch Bilder, beide. Und dass man einfach einen anderen Durchblick hat, Orientierung bekommt. Extrem hilfreich. Ja. Vers 9. Einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen die Gabe, gesund zu machen in dem einen Geist. Glaube ist, denke ich, auch klar, eine stärkere Glaubenskraft und dann die Gabe, gesund zu machen. So, da steht Gabe, gesund zu machen. Ich denke, ist auch soweit klar, soweit, dass also hier Menschen stärker beten können, glauben können, dass Menschen gesund werden. Jetzt ist nochmal ganz wichtig, wenn hier von Weisheit, Erkenntnis, Glaube, gesund machen die Rede ist, sind das Verstärkungen. Weil jeder Christ bekommt, dadurch, dass er Jünger Jesu ist, dass der Herr mit ihm arbeitet, der Heilige Geist ist, hat einen Zugang zu Gottes Weisheit, einen Zugang zu Gottes Erkenntnis. Jeder Christ hat ein Maß an Glauben und auch durch Glauben und Gehorsam auf Gottes Wort ein Potenzial, dass Heilung durch ihn geschieht. Das sind also Verstärkungen. Auch wenn wir dann über Hilfe reden, ne, dass ich immer sage, okay, also ich habe jetzt nicht die Gabe der Hilfe, nee, macht ihr mal oder so. Oder ich habe nicht die Gabe der Leitung, also kann das Verantwortung nehmen für einen Hauskreis, also nicht meins sein. Das sind immer Verstärkungen. Ja? Immer Verstärkungen, wie mehr Talent zu haben, leichter und stärker in etwas reinzufinden. Aber eine Breite. Einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede. Einem anderen die Geister zu unterscheiden, beim anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Die Kraft, Wunder zu tun, ist, denke ich, auch klar, dass Übernatürliche eigentlich nach Physik, Chemie, wie auch immer, so Dinge, die nicht möglich sind, trotzdem passieren. Dann öffnen sich Türen, auch das Thema Heilung geht hier mit rein, verschiedene Sachen, die einfach übernatürlicher Natur sind. Prophetische Rede, deswegen habe ich da vorhin nachgehakt, Prophetie wird oft als Oberbegriff genommen, wo auch das Wort der Weisheit drin ist, das Wort der Erkenntnis drin ist oder vielleicht auch ein bisschen Geistunterscheidung. Und es ist aber, hier steht dieses Thema von Weissagung. Das heißt also wirklich ein Blick für Entwicklungen, die kommen in Zukünftiges, nicht im Sinne einer Hellseherei und so, sondern wenn in der Bibel prophetisch weissagungsmäßig in die Zukunft geguckt wird, dann deswegen, um den Menschen, denen es gesagt wird, eine Chance zu geben, in ihrer Gegenwart sich umzukehren im Sinne des Herrn. Ja, auch wenn wir im Alten Testament, gibt es manchmal krasse Sachen, wo einem entweder Verheißungen, wenn ihr das tun wird, wird das und das passieren, oder wenn ihr diesen Weg weitergeht, dann wird es nicht wirklich gut laufen und so. Das ist nicht zum Einschüchtern, Druck machen oder einfach mal eine gute Stimmung zu verbreiten im positiven Fall, sondern das im jetzigen Situation einen anderen Horizont zu haben und sich klug durch die Hilfe Gottes verhalten zu können. Und das ist eben die ganz klare Abgrenzung auch zu allem Hellseherischen und sonst irgendwas. Immer dieses direkt zu Gott geleitet, während das Hellseherische, was es eben bedauerlicherweise auch gibt und so, den Menschen eher sich eigen, wie kenne ich und klug und ich mache es für mich positiv und so, mehr auf sich, der Mensch auf sich da zurückgeht und es gerade alleine macht und gerade das nicht der Gottes Wille ist, während das Thema Weissagung immer gerade zu Gott zurückführt. Okay. Wunder zu wirken, prophetische Rede. Gabe, die Geister zu unterscheiden, ist, denke ich, auch klar. Etwas passiert und kann durchaus gut aussehen. Es gibt religiöse Geister, unter anderem. Auch in der Bibel wird vom Feind auch als Engel des Lichts berichtet. Und da kann das Thema Unterscheidung nicht so einfach sein. Und zum Beispiel hier kommt das Thema Geistunterscheidung zum Tragen. Oder auch so etwas kann auch so die Herzensmotive einfach zu unterscheiden. Gut, Gaben können auch ineinander greifen, auch das Wort der Erkenntnis kann mit Geistesunterscheidung zusammengehen, also Gaben können sich auch ergänzen, in einer Person oder mehrere Personen zusammen. Gut, Zungenrede ist also diese Gabe, dass jemand in einer anderen Sprache redet, die man nicht versteht. Das ist auch kein Unfall, dass man sie nicht versteht, sondern in der Bibel, wenn man 1. Korinther 14 liest, ist es direkt so beschrieben. Es ist dem Verstand leer, steht dort. Man kann es nicht verstehen. Es gibt vereinzelt das Wunder, dass es von jemand anders, von einem anderen Volk oder so etwas verstanden wird. Sei mal eine spezielle Wunderwirkung, wie sie auch beim Pfingsterlebnis vorkommt. Aber die wirkliche Beschreibung ist in 1. Korinther 14, ist ein ganzes Kapitel dem gewidmet. Werden wir am, ich glaube, der 5. Abend ist das auch nochmal hier drauf kommen und konkret über diese Gabe mit der Zungenrede, weil die eigentlich am meisten Verwirrung oder Probleme erzeugt, dass wir darüber sprechen. Und da auch die Gabe, die Zungenrede auszulegen, ist, denke ich, auch soweit klar. Sie wird nicht in dem Sinne verstanden, sondern es ist eine Auslegung, die dann erfolgt, die dann Offenbarung und dann den Nutzen dessen gibt, wenn es in der Versammlung behandelt wird. So, dies alles aber wirkt derselbe eine Geist, der einem jeden das Seine zuteilt, wie er will. Hier auch nochmal ganz wichtig, der Geist teilt zu, wie er will. Vielleicht hört sich das nicht so spektakulär an, aber es hat leider in Gemeinde- und Kirchengeschichte immer was gegeben, man muss das Sprachen, die Zungenrede haben, sonst ist man kein richtiger Christ und ist irgendwie nicht richtig geistlich. Das steht in der Bibel nicht. Das steht in der Bibel nicht. Es ist die Souveränität Gottes, wem er wie welche Gabe gibt. Aber das Evangelium, der neue Bund, Jesu Blut, das ist für alle. Und das ist die wirkliche Basis. Und die Gaben sind Möglichkeiten, wie wir uns einsetzen können und was dann eben ergänzt. Der nächste Text ist Römer 12. Und hier kommen dann auch Gaben, die so ein bisschen unbekannter sind, jetzt nicht bei euch, ihr habt das hier super gemacht, ne? Aber hier werden weitere genannt. Zum Teil gibt es auch Wiederholungen, aber zum Teil auch Neues. Ich lese mal vor. Und wieder, auch hier im Urtext, wieder dieses Charismatas, ein durchgehender Begriff. Wir haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Hat jemand prophetische Rede, so übe er sie dem Glauben gemäß. Hat jemand ein Amt, so versehe er dieses Amt. Ist jemand Lehrer, so lehre er. Hat jemand die Gabe zu ermahnen, so ermahne er. Wer gibt, gebe mit lauterem Sinn. Wer vorsteht, tue es sorgfältig. Wer Barmherzigkeit übt, tue es gern. Welche Gaben sind hier genannt? Also, wir haben, hier hat jemand prophetische Rede, Weissagung hatten wir gerade schon, übe sie den Glauben gemäß. Hat jemand ein Amt, so versehe er dieses Amt. Hier, deswegen habe ich auch bei Kerstin so ein bisschen nachgefragt gehabt nochmal, ist wirklich die Fähigkeit, ein Amt auszuüben. Das ist also dieses Vorstehen, ist das. Ja? Die Fähigkeit vorzustehen, also gerade im Ältestendienst, aber auch an vielen anderen Stellen ist es also eine Gabe, eine Befähigung, wirklich so ein Amt, einen vorstehenden Dienst auszuüben. Unheimlich starke Hilfe. Man merkt übrigens auch zum Beispiel an dieser Gabe und an anderen Gaben, es eignet sich natürlich auch herrlich auch außerhalb der Gemeinde. Ja, also mit Jesus und seinem Geist und seinen Gaben ist man natürlich nicht nur in der Gemeinde unterwegs, sondern im ganzen Leben. Extrem nützlich. So versehe er dieses Amt. Ist jemand Lehrer, so lehre er. Deswegen habe ich vorhin bei dem Thema, als du sagtest, Lehre, gesagt, weil hier haben wir nämlich auch so, das ist interessant bei dieser Gabe, ist die einzige Gabe, die in gewisser Weise doppelt auftaucht. Lehren als Gabe und der Lehrer als Dienst. Also etwas, was besonders ausdrücklich veranlagt ist, dass es beide gibt. Und man kann es auch ein gewisses, jeder Christ hat eine gewisse Begabung oder kann es bekommen, über das Thema Lehre zu sprechen. Dann kann die Lehre dazukommen, die Gabe der Lehre und dann der Lehrer als Dienst. Ne? Im Sinne einer Steigerung, weil es natürlich eine ganz elementare Größe ist in Gemeinde Christi, dass Lehre besetzt ist. Und umso besser, wenn man natürlich diese Menschen findet und diese Gabe entwickelt wird, entsprechend die Gabe funktioniert, tut der Lehre einer Gemeinde natürlich extrem gut. Hat jemand die Gabe zu ermahnen, so ermahne er. Das hört sich jetzt hier vielleicht erstmal nicht so richtig cool an, ne? Aber da ist das Wort Parakaleo hinter, was ermutigen wie ermahnen hat. Und das ist das Wort, was auch für den Beistand genutzt wird, wenn es um den Heiligen Geist geht. Ja? Das heißt, wo Jesus sagt, ich sende euch einen Beistand, einen Helfer, Anwalt und so weiter, ist dasselbe Wort. Ja, das ist dann das Ermahnen, das Ermutigen und so. Es ist diese Haltung Jesus, der dein Leben begleitet, unterstützt. Ne? Das heißt, hier ist das Thema Seelsorge drin, so Coaching, Förderung, ne? In Berufung bringen, also einfach so Leute so zu unterstützen in der einen oder anderen Weise, wirklich in Eigenständigkeit, in Fruchtbarkeit, in wird auch vielleicht so in Verantwortung zu wachsen und so, ne? So dieses Leute zu fördern. Wer gibt, gebe mit lauterem Sinn das Geben als Gabe, dass man in einer besonderen Weise geben kann, auch finanziell geben kann und dass man spürt, wie Gott das gebraucht. Das sind natürlich alles einzelne große Themen, ich erläutere das nur mal kurz. Wer gibt, gebe es mit lauterem Sinn. Also gerade nicht darin, Macht auszuüben, auch mal eine Gefahr, wenn jemand ein bisschen mehr Geld hat, dass da dass was reinkommt, darüber einen Einfluss auszuüben, das ist natürlich nicht so günstig, nicht so gemeint, sondern man gibt dem Herrn, auch wenn man es in die Gemeinde gibt, man lässt es los und andere haben dann die Verwaltung, die Leitung und letztendlich die Gemeindeversammlung ja an auch Ganzes über finanzielle Mittel zu entscheiden und so weiter. Wer vorsteht, tue es sorgfältig. Hier habe ich Es ist jetzt diese Übersetzung, ich habe das oben auch mit Vorstehen gesagt. Das eine ist Verwaltung, das andere ist praktisch Vorstehen. Das heißt, das eine ist auch so kassierermäßig überhaupt Verwaltungsaufgaben. Wenn man wie eine Gemeinde funktioniert, tiefer eintaucht, merkt man, wie wichtig Verwaltung ist. In einer oberflächlichen Perspektive kann man das als nicht so geistlich betrachten. Ist aber ein Irrtum. Wenn die Verwaltung nicht stimmt, hast du Unordnung, wenn es schlecht läuft, keinen integren Umgang mit Finanzen und so weiter und viel, viel Probleme. So, ich habe mich also ein bisschen vertan. Oben war dieses Verwaltungsding und hier unten, wer vorsteht, dieses Vorsteherding. Also diese zwei ganz wichtigen Gaben, verwalten und vorstehen, die ganz wesentlich sind, um eine Gemeinde zu führen und ja, eben zu leiten. Wer Barmherzigkeit übt, tue es gern. Die Gabe der Barmherzigkeit, wie funktioniert die? Es ist die Fähigkeit, dass du in Leid dienen kannst, ohne dass es dich kaputt macht. Wenn ihr Menschen erlebt oder Menschen sprecht, die lange vielleicht auch Angehörige oder so gepflegt haben, dann erlebst du manchmal, wie sehr die Leute, die gepflegt haben, darunter gelitten haben, zum Teil richtig kaputt gegangen sind. Warum? Nicht einfach nur, weil es auch körperlich durchaus schwer ist, so zu pflegen, das ist natürlich auch eine Ebene, sondern jemand, der in der Pflege ist, auch mit einem Menschen, der manchmal eine schwere Krebserkrankung, Alter, was ich was, du hast ja auch die Dimension der Ohnmacht zum Beispiel. Du kannst nicht wirklich Abhilfe schaffen. Du kannst vielleicht ein bisschen lindern. Du musst die Ohnmacht aushalten. Ohnmacht kann so wehtun. Ohnmacht gegen einen Menschen, ja. Oder du hast eben schon, du fühlst etwas mit und du bist da, aber du kannst auch nicht weggehen, weil du willst ihn ja gerade nicht allein lassen. So kann ein Pflege auch sehr viel kosten und zum Teil kaputt machen. Ich habe das in Gemeinde immer wieder erlebt, weil ich als Pastor natürlich auch mit Menschen, die Pflege brauchen, so zu tun haben, Angehörigen, wie es dann auch emotional immer weiter schwächt und so und einengt und die auch wenn derjenige dann zum Teil auch wirklich dann heimgegangen ist oder so, die Jahre brauchen, um da irgendwie wieder rauszukommen, wieder gemeinschaftsfähiger zu werden und gern in Gemeinschaft zu gehen und so weiter. Okay, es ist wirklich eine herausragende Aufgabe, diese Pflege an stark leidenden bis hin zum Tod gehenden Menschen so zu tun. Die Gabe der Barmherzigkeit nun gibt wie einen Panzer ums Herz, der das Herz aber nicht hart macht. Das ist natürlich immer die Sache, was macht das Leid mit mir? Die bekannte Mutter Teresa ist so ein super Beispiel, die in Kalkutta mit diesen leprakranken Menschen viel, viel, viel gearbeitet hat, die aber ein herzlicher, fröhlicher Mensch von Frieden war. Also ein Beispiel für, wie dieses Charisma, diese Gnadengabe funktioniert. Dass man also, ohne bitter zu werden, ohne vorwurfsvoll zu werden, ohne sich hart machen zu müssen und so weiter, in dem Leid dienen kann. Das ist also eine besondere Stärkung, die Gabe der Barmherzigkeit. Und natürlich ist es eine herausragende Möglichkeit, für Jesus Licht zu sein. Kann man ja vorstellen. Wenn man gerade dann die leidenden, notleidenden Menschen nicht allein lassen muss, dauerhaft dabei bleiben kann mit einem Lächeln, mit Liebe, mit Frieden. Weil auch der Mensch, der leidet, kriegt ja das mit, wie es dem Helfer geht. Und wie wird es dem Leidenden gehen, wenn er denkt, mein Helfer leidet auch und so. Ja? Also eine besondere Sache, helfen zu können und dabei, sag ich mal, heile bleiben zu können und gerade Licht sein zu können. Wir machen weiter. In Römer 12 gibt es nochmal so einen Nachklang, ein paar Verse später. Und da werden nochmal ein paar ganz interessante Gaben behandelt, die natürlich in der Jugend schon gelehrt wurden, aber ich mache es jetzt trotzdem nochmal, da ist die Jugend natürlich ein bisschen voraus. Okay. Da heißt es, und Gott hat in der Gemeinde eingesetzt, erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, dann gab er die Kraft, Wunder zu tun, dann Gaben gesund zu machen, zu helfen, zu leiten und mancherlei Zungenrede. Haben wir so zum Teil hier ein Stück Wiederholung, aber auch Neues. Ja? Das heißt, hier kommt jetzt erstmal der Apostel. Der Apostel hört sich gewaltig an, oder Paulus war Apostel. Es ist aber viel grundlegender, so essentiell. Es ist ein Riesenmangel in der Kirchengeschichte und auch der gegenwärtigen Gemeindegeschichte, ich meine das allgemein, dass man gar keinen Sensus hat. Was ist denn ein Apostel eigentlich? Es kommt vom griechischen Wort apostello und das heißt senden. Das lateinische Wort ist missionar. Das kennen wir ziemlich gut. Verwechseln es aber mit Evangelist. Und denken, wir sind missionarisch, also wollen wir Menschen zu Jesus bringen. Was natürlich richtig und gut ist, Menschen zu Jesus zu bringen. Ist aber wieder im Begriff ein ganz schwerwiegender Irrtum. Denn Jesus hat gesagt, mache zu Jüngern. Mache zu Jüngern ist der Missionsbefehl, den man richtigerweise auch so nennt. Weil es nicht nur wichtig ist, jemand bekehrt sich, sondern dass man in die Sendung Jesu kommt, in diesen Weg mit Jesus kommt, das Ziel bekommt. Und in diese Sendung zu führen, das ist apostolischer Dienst. Im Blick auf Einzelne, im Kleineren oder dann im Größeren von Gruppen oder Gemeinden. So ist dann auch der Dienst des Apostels Paulus im Neuen Testament, wenn ihr das dann seht, mit den Korinthern, Galatern und wie sie nicht alle heißen und so weiter, dass er Gemeinden ein Stück ausrichtet, damit Lehre und Strukturen, ist nicht nur Lehre, verschiedenen Sachen, dass sie ihren Weg finden, auf Christus gerichtet, Jesus Christus im Mittelpunkt und dass die Gemeinde in ihrer Sendung Ausrichtung ist, dass sie fruchtbar ist, dass sie nicht nur im Willen Gottes ist, nach dem Motto, jetzt sind wir irgendwie zufrieden, sondern dass sie ihren Sinn erfüllt, Jesus zu verherrlichen, fruchtbar zu sein, nützliche Arbeiter in der Ernte zu sein. Ja, also ein Stück geistlicher Ausrichter. Also eine besonders gehobene Leitungsdienst im Sinne von Ausrichtung, Vision, Richtung, wie ich es gerade versucht habe zu beschreiben. Propheten, die Steigerung der prophetischen Gabe, also genau wie beim Lehrer, ne, eine Steigerung. Dann ist hier wieder drittens der Lehrer nochmal genannt, die Kraft Wunder zu tun. Ne, das Wunderwirken hatten wir vorne auch schon. Und dann Gaben, gesund zu machen, das ist der Plural, auf den ich vorhin hingewiesen habe. Andere Übersetzung steht da, Gaben der Heilungen. Ja. Dann zu helfen, wegen der Geschichte mit der Römersache, Kerstin, habe ich schon gefragt. Ne. Und helfen ist wirklich dieses Unterstützen. Und da kann man es in ganz einfachen Bild Öl ins Getriebe bringen. Ja, ihr kennt die andere Sache, hat jeder schon erlebt, Sand ins Getriebe. Ja, Dinge gehen durcheinander, Leute haben immer ein Problem, müssen immer nur rumnörgeln und so weiter. Der Feind haut auch noch ein bisschen was rein und hast Sand im Getriebe und Probleme. Und die Gabe des Helfens ist jemand, der sagt, ich bringe es gern zum Laufen und muss nicht der Erste sein. Muss nicht vorne stehen, ich bringe es zum Laufen, ich helfe damit, ich ermutige den, ich hole da noch einen Stuhl, ich drucke da noch was aus, ich bete dafür. Jemand, der Freude hat, Rückenwind zu geben, Freude hat, freizusetzen, ne? Der guckt, ah, gibt es ein Problem? Ich kümmere mich, ne? Make it happen, ja? Der guckt, dass es weitergeht, die Gabe des Helfens, ohne zu denken, oh, jetzt muss ich wieder das machen, oh, hat wieder keiner dran gedacht, oh, hätte nicht mal einer die Liste aushängen können und so, ja? Das gibt es eben auch. Auch wenn die Lehre nicht da ist und jemand sich dann aufgrund dessen, weil Gott ihn so angelegt hat, selber so erlebt, denkt er, ey, irgendwie bin ich immer der Dumme und so, oh, muss doch mal an dich denken und so, wo ist deine Work-Life-Balance und so ungefähr, weil das Bewusstsein nicht da ist, aber plötzlich zu verstehen, hey, ich bin nicht nur der immer wieder den Leuten alles hinterher trägt, sondern Jesus gebraucht mich, er hat mir eine besondere Freisetzung gegeben, dass ich Rückenwind gebe, beflügle, ermutige, Öl ins Getriebe gehe, damit sein Laden läuft, dass er seinen Willen erfüllen kann, dass die Dinge funktionieren und gehen. Helfen, eine ganz wichtige Gabe. Und die kann also erheblichen Ausmaß, ich habe schon manche Leute erlebt und zum Teil auch, ich stehe ja zum Beispiel öfter vorne, aber mir ist super bewusst, das ist kein Einzeldienst, sondern ich brauche Leute, die das in der einen oder anderen Weise unterstützen. Ob das jemand an der Technik ist, ob es jemand betet oder jemand, der druckt hier was aus und dies und das. Wenn ich das alles selber machen müsste, wäre ich so mit 1000 Sachen beschäftigt, dass mein Herz dann erschöpft, mein Geist in 1000 Sachen, sondern dass ich hier sein kann. Nur so als Beispiel. Es ist so eine kostbare Sache des Helfens. Und es ist zutiefst, deswegen ist es auch gut, dass man, kann man es auch dienen nennen, dass man, wie Jesu Gesinnung eben auch, ne, der den anderen höher achtet, der dient und freisetzt. die Gabe zu leiten. Ne, hier steht das griechische Wort Kybernesis. Ja? Das hat also nichts mit Ämtern zu tun, aber ist natürlich günstig, wenn du Hauskreisleiter, Ältester oder was auch immer für ein Leitungsmensch bist, ne? Die Gabe der Leitung. Diese Gabe bedeutet, intuitiv schnell Situationen zu erfassen, schnell Worte, Lösungen zu finden, die du reinbringst und es auch einfach schnell funktioniert, weil auch andere schnell andocken können, dass du schnell Dinge nehmen und auch leiten kannst. Das macht Leiten sehr einfach. Meine, heißt nicht, dass die anderen Sachen, die über Leitung gesagt sind, nicht wichtig wäre. Natürlich braucht es Charakterschule, solltest ein paar Sachen verstehen, Gebet und so weiter, Heiliger Geist, ja. Aber es ist sozusagen eben Talent, eine Begnadigung, dass du Leiten leichter, besser tun kannst. Unheimlich gute Sache. Und mancherlei Zungenrede, die Zungenrede hatten wir schon. Und schließlich der letzte Text, Epheser 4, hier kommen nochmal die Dienste und hier kommt der sogenannte fünffältige Dienst, der baut auf Epheser 4 auf. Da heißt es also, der hinabgefahren ist, also Jesus, das ist derselbe, der aufgefahren ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und er selbst gab den Heiligen, die einen als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Hier ist die Schlussformel, zum Werk des Dienstes, dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Im Korinthertext hieß es, zum Nutzen aller. Es ist also etwas, was in der Breite segnet. Und hier sind diese fünf Dienste genannt. Den Apostel hatten wir schon, Propheten hatten wir schon, Lehrer hatten wir schon. Hier kommen also Evangelist und Hirte dazu. Beim Evangelisten ist klar, wir alle kennen exponierte, besondere Leute, die evangelistisch auftreten, die irgendwie besonders begabt sind. Auch unter uns gibt es manchmal so Leute, die haben sie da wieder einen mitgebracht und sitzen da im Zug und haben da ein Gespräch gehabt und sonst was und die einfach eine besondere Gnade irgendwie haben. Ganz oft geht es dann so, dass man sagt, das ist so ganz einfach, du musst die Leute nur ansprechen, das ist aber eine Gnade, die da ist. Und gleichzeitig haben wir natürlich alle den Auftrag, seine Zeugen zu sein, alle, dass wir es weitergeben und manche sind aber hier nochmal besonders begabt. Warum? Weil nicht alle an derselben Stelle einen Schwerpunkt haben können. Der eine mehr als Hirte, die andere mehr hier, der andere mehr da und so weiter. Gott hat also verschiedene Schwerpunkte. Wir sind nicht alle uniform, alle gleich. So, und so gibt es hier besondere Schwerpunkte. Das ist also auch ganz markant, auch wenn solche Leute dann predigen oder so, bekehren sich überproportional viele Leute. Die machen Aufruf und die Leute treffen Entscheidungen. Ja, ist auch für andere richtig, das zu machen, aber ist eben eine besondere Ausstattung, die hier ist. Auch das Thema geistlicher Kampf ist hier natürlich noch besonders, weil es hier natürlich ganz viel um die Entscheidung von Seelen geht, ob es ins Reich des Lichtes oder eben Finsternis und so. Jeder Dienst hat seine Besonderheiten. Und der Hirte schließlich, der Hirtendienst wird manchmal mit dem Thema Seelsorge verwechselt, der hier natürlich mit dabei ist, aber Hirten sind auch in gewisser Form Leiter. Zum Beispiel im Neuen Testament werden die Ältesten auch grundsätzlich als Hirten bezeichnet. Das ist eine Kernsache, die Ältesten sollen sich auch mit Lehre beschäftigen, mit Gebet, steht direkt geschrieben, aber im Blick auf ihre Identität und Kern wird von Hirten gesprochen. Zuerst sind sie Hirten und haben Jesus als den guten Hirten als besonderen Bild. Hirten sind bedeutende Leiter. Im Alten Testament werden zum Beispiel auch die Fürsten und Könige Israels auch als Hirten bezeichnet. Das sind also auch Menschen, die Lebensräume öffnen, größere Lebensräume. Ja, ist ja auch naheliegend, auch schon bei Ältesten und so. Ja, das sind also nicht nur welche, die sich um die Armen und Schwachen kümmern, sondern die sich überhaupt um Menschengruppen auch kümmern. So wie man es vom Hirten ja auch kennt. Das ist ja immer eine Gruppe von Schafen. Ja, so ein Einzelschaf ist in der Regel nicht die Aufgabe eines Hirten, sondern es sind immer mehrere. Und so sind in Gemeinde oder überhaupt, wenn Menschen als Hirten berufen werden, dass es dann um Menschengruppen geht und Räume und gute Regeln zu finden, gute Entscheidungen zu finden und so. Das ist auch sehr gut. Und es ist dramatisch, wenn Hirten fehlen. Es ist dramatisch, wenn Hirten fehlen. Konflikte auseinander zu treiben und so weiter. Es passiert dann eher und der Feind hat es umso leichter. Soweit mal der Überblick über die Gaben. Wenn du jetzt mitgeschrieben hast, bei den Gaben, bei den Diensten, Das sind auch so schon von Dienstgaben. Also manchmal die Zungenrede ist eine Gabe an sich und der Hirtendienst ist dann eben eine Dienstgabe, so, wobei natürlich an allem gedient wird. Okay. Gut, es müssten jetzt ungefähr 20 sein. Das schafft ihr schon mal einen Überblick. Und ich habe euch jetzt noch eine Stelle mitgebracht, die sehr, sehr lehrreich ist, weil man sich natürlich fragt, okay, welche Gabe habe ich jetzt? Und was hat sich Gott mit mir gedacht? Oder wie ist denn das? Und das ist jetzt der Schlussteil des Vortrages. Paulus sagt, aber durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin, und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als ihr alle. Und jetzt geht's weiter, nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist, andere Übersetzung, Gottes Gnade in mir. Und das ist interessant. Wir alle haben mit Kräften zu tun, ja, und wie ist denn das? Und dieses Ding ist, Gnade Gottes wird in dich gelegt und die arbeitet in dir, die wirkt in dir. Und sie bringt hervor. Und dafür kann man ein Gespür bekommen. Und deswegen, wenn ich jetzt frage, welche Gabe hat man denn? Oder auch bei anderen zu sehen, wo ist etwas, das jemand tut? Zum Beispiel ist hirtenmäßig tätig, beschäftigt sich mit dem Thema Heilung, Lehre und so weiter. Da ist ein Aufblühen. Weil die Gnade ist ja nicht einfach nur eine Sachinformation. Die Gnade ist sein Leben. Sie ist Kraft, sie ist Berufung, sie kommt von Jesus. Jesus ist dabei. Und da spürst du das Leben. Ich kenne das, wo ich zum Beispiel in meinen Charismen am Arbeiten bin, merke ich dieses Leben, merke ich, dass es mir Energie gibt. Das heißt, ich diene darin und danach habe ich mindestens die gleiche Kraft wie vorher oder sogar noch mehr, weil in mir was einfach als Energie freisetzt. Genauso kannst du natürlich auch, wenn du dir dieses Thema erschließen willst, gucken, was ist denn eigentlich bei meinen Schwestern und Brüdern im Umfeld? Einfach mal mit dieser Brille so ein bisschen zu gucken, wo blühen die auf? Jetzt auch, haben wir mal geguckt, was gibt es alles für Charismen und so? Und einfach mal anfangen, so ein bisschen so einen Sinn dafür zu entwickeln, Orientierung, und dann so, aha, ja, der Schwester, da können eigentlich, ja, ich glaube, das und das. Weißt du, was du dann machen solltest? Danke dafür. Einfach, weil du es der Schwester gönnst, wäre eine Idee. Das zweite, zu danken, weil Gott einfach gut ist, weil er Dinge gibt. Und das dritte, ja, zum Nutzen aller. Je mehr Charismen unter uns Raum finden, wir Dinge empfangen und Dinge ausleben, umso mehr zum Nutzen aller. Danken setzt frei. Segne andere Geschwister. Lass dich niemals in Undankbarkeit oder Neid bringen. Eine Riesenfalle. Glaube, dass Gott dich geliebt und wundervoll ausgestattet hat. Segne die anderen und setze dadurch frei. Und du wirst einen Prozess freisetzen, dass Gott dir Dinge zeigt, dass er es in dir freisetzt. Weil je mehr die Haltung von Dankbarkeit und Gunst da ist, umso mehr kann dir Gott geben. Was nicht so günstig ist, man merkt, man hat viel und kommt dann in Stolz oder schaut auf andere herab oder wird neidisch, weil der andere mehr hat und so. Das ist, ne? Sondern guck, segne, danke, gönne. Setze es selber ein, öffne an in die Tür, mit ihren Gaben zu leben. Es wird dir selber Türen öffnen. Zum Schluss noch eine ganz kleine Sache beim Thema Gaben zu erkennen. Es gibt zum Teil eine Doppelung von charismatischer Begabung und natürlicher Begabung. Klassisches Beispiel, Lehrerin kommt zum Glauben. Ja? Also jemand hat das so gelernt, hat studiert, hat ein paar Jahre in der Schule gearbeitet und hat das durchaus ein ganzes Stück gelernt, wie das Thema Lehren funktioniert. Ja? Wird Christ und dieser Mensch wird von Gott vielleicht sogar nochmal mit der Gabe der Lehre zusätzlich begabt. Dann kann natürlich eine besondere Steigerung stattfinden. Das sind dann manchmal Leute, die also wirklich nochmal extra herausragen, so in einer besonderen Begabung. Die herausragende Leitungspersönlichen, herausragende Lehrbefähigte werden und so weiter. Ja, das kann passieren. Ist aber nicht die Regel. Warum? Weil Gott gerade das Schwache gebraucht, um es stark zu machen. Ja? Nur so nebenbei, ja, das kann eben manchmal auch sein, dass jemand aus natürlicher Begabung, weil in der Schöpfung ist natürlich vieles angelegt, wir sind jetzt beim Thema Charismen, das war nicht die einzige Quelle von Begabung, sondern es gibt auch natürliche Begabung, kann sich aber auch summieren und nochmal zu anderen Ausprägungen und Verstärkungen führen. Auf eurem Handout findet ihr so diesen Kasten. Und jetzt, was ich jetzt gesagt habe mit dem Erkennen, einfach jetzt mal so eine kleine inspirierte Minute. Was fällt dir ein? Was für Gaben siehst du in deinem Umfeld? bei Menschen aus deinem Hauskreis oder wie auch immer, vielleicht auch bei dir. Mach dir mal ein paar Notizen. Wir nehmen uns mal eine Minute der Besinnung, bevor wir in die Kleingruppen gehen.